Willkommen zur neuen Folge Foodie und Prudi mit Brit und mir, Curly. Bei uns dreht sich alles ums Essen. Von Fusilli bis Fusion, von Nori bis Nogga. Lecker. Hauptsache nice. Heute bei uns zu Gast Duck. Wir reden über Carbonara in Mailand, kochen vor der Kamera und eigentlich die ganze Zeit über Fried Chicken. Wir produzieren den Podcast in der schönen Suite 102 im Hotel Orania in Berlin. Wenn ihr mögt, folgt uns auf Insta, Foodie und Prudi, und abonniert natürlich auch den Podcast, denn wir kommen jeden Dienstag und so verpasst ihr nichts. Ein Tipp an alle, die sich für Wein interessieren, checkt auch den Podcast Terroir und Adiletten immer donnerstags. Zusammen mit dem Sommelier Willi Schlögel interviewe ich jede Woche Winzerinnen und Winzer und andere interessante Menschen aus der Weinszene. Terroir und Adiletten gibt es immer donnerstags. Am besten abonniert ihr das auch gleich mit. Los geht's!
Ich bin ja voll die Frühstücksfreundin. Ich könnte einfach den ganzen Tag lang nur frühstücken. Geil. Geht's dir auch so?
Ja, ich könnte auch eigentlich den ganzen Tag frühstücken. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann tagsüber frühstücke, weil ich immer so spät aufstehe, dass es eigentlich gar kein Frühstück mehr ist tatsächlich.
Ja, bei mir gibt's erstes Frühstück, zweites Frühstück, drittes Frühstück. Aber das geilste Frühstück, oh, da muss ich immer noch dran denken, war, als ich in Japan war. Ich war mal 10 Tage auf Okinawa.
Oha, richtig nice.
Crazy. Ja, eigentlich wollten wir auch rüber nach Tokio fliegen, aber unsere Flieger wurden permanent storniert. Keine Ahnung warum. Deswegen waren wir nur auf Okinawa. Aber da waren wir in so einem krassen Hotelbunker und es gab jeden Tag so ein geiles Frühstücksbuffet mit Miso-Suppe, gedämpftem Fisch. Damals habe ich noch Fisch und Fleisch gegessen. Mit diesen fermentierten Edamame, Sojabohnen.
Das alles zum Frühstück.
Ja, und dann auch, die haben ja auch so ein geiles Rührei, was so in mehreren Schichten immer in der Pfanne aufgerollt wird.
Ah, das habe ich schon mal gesehen.
Und Reis und Nori-Blätter. Und dann haben die ja immer diese Yakult, die kleinen Fläschchen. Das war quasi das einzig Süße, was es da gab, weil alles andere war nur salzig. Aber das war so geil. Da hast du so ein Schälchen Miso-Suppe, dann hast du ein Schälchen Reis, dann hast du ein bisschen Ei, ein bisschen Fisch. Das war mega geil.
Und auch klingt auch voll gesund.
Ja.
Ist, ne?
Voll.
Okay, dann ist das nichts.
Grüner Tee.
Ja, aber boah, krass, hier müsste ich mich aber, muss ich mal kurz in mich gehen, ob ich mir so einen gedämpften Fisch zum Frühstück geben könnte. Ich glaube, da müsste ich mich erst dran gewöhnen. Reis und Suppe wahrscheinlich schon, aber so ein Fisch.
Aber das war schon sau lecker.
Aber hast du davor auch schon Fisch zum Frühstück gegessen? Hands down.
Naja, wenn man so eine richtig hart verkaterte oder verkaterten Morgen hat und durchgemacht hat die Nacht, dann gab es auch schon mal einen Rollmops.
Ein Rollmops. Das kenne ich von meiner Mutter auch an Fasching. Wenn es dann Kater morgens gab, dann wurde auch mal der Rollmops reingeballert. Also meine Mutter ist keine Alkoholikerin, ja, also an Fasching. Da trinkt man immer schon was.
Ja, du machst das Glas Rollmops auf und alle um dich rum fliehen, weil es einfach so ultra stinkt.
Das hat zwei Vorteile. Karte geht weg und man ist alleine.
Ja. Vielleicht ist es in der Situation auch gar nicht so schlecht, seine Ruhe zu haben.
Ja, ich bin gespannt, was unser heutiger Gast Duck frühstückt. Der hat bestimmt schon des Öfteren Fisch zum Frühstück gegessen, könnte ich mir vorstellen.
Stimmt. Da freue ich mich drauf. Geil.
Ich freue mich auch drauf. Herzlich willkommen bei Foodie und Prudi, Duck. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Foodie und Prudi mit mir, Curly, und Brit und dem Kantstraßendorn, Duck, im Gebäude. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, cool, dass ich hier sein kann.
Du bist mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen als Bootsflüchtling. Und was ich mich da gefragt habe, als ich ein Interview gelesen habe, wie lernt man als 5-Jähriger in einem Monat Deutsch?
Ey, ich kann dir sagen, ich habe gar keine Ahnung. Wir sind natürlich als Kinder gekommen und ich weiß nur, dass wir geheult haben, als man uns denn in den Kindergarten gesteckt hat und meine Mutter zum ersten Mal weggegangen ist. Aber dann ging es halt los, dass die Kinder natürlich mit dir reden und dann, ich glaube, nach ein paar Wochen war es halt okay, ne? Da konntest du dann auf einmal die ersten Worte und nach ein paar Monaten hast du dann fließend gesprochen.
Direkt berlinerisch.
Direkt berlinerisch, Street Slang, Spandauer Street Slang, beziehungsweise ganz tief in Spandau, in Hakenfelde. Aber bei uns haben wenige Berlinert. Deswegen, das kam dann irgendwann später.
Okay,
wenn und man die gewissen Leute getroffen hat.
Und die, ich habe auch gelesen, es war für euch auch so ein bisschen ein Kulturschock, was das Essen anging, als ihr hier ankamt. Ich habe gelesen, es gab Wannen voller Eintopf und Suppen, die wir seltsam fanden, Sahne, Sahnesoße und so Sachen. Das war schrecklich. Viele wollten ihren Reis wieder haben.
Ja, also man fühlte sich so wie so Schweine, die gemästet werden mit so Trogen. So große, riesige Töpfe und Wannen, die dann halt abgeschöpft wurden. So kam es uns damals vor, als wir in diesem Auffangslager bei der Polizeikaserne waren. Natürlich im Nachhinein, jetzt finde ich es geil, Eintöpfe und deutsche Sachen. Aber damals, sowas kannten wir nicht. Wir hatten nur Reis, Gemüse, ein bisschen Fisch oder Fleisch auf dem Speiseplan. Klar. Und vielleicht mal eine Nudelsuppe. Aber sowas Eingedicktes, sowas, ja, eben so wie Schweinefraß sieht es ja teilweise aus. Ne? Also, und das war in großen Mengen, sieht halt immer so wie nach, ja,
klar, wie ein Trog.
Trog aus. Yes. Ja. Aber später habe ich es dann sehr gemocht.
Ja, wenn man's muss, dann mag man es am Anfang meistens nicht. Ne?
Genau. Es gab ja nichts anderes. Und wir waren sehr froh, dass irgendwann mal einer einen Sack Reis vorbeigebracht hat. Und dann sind alle ausgeflippt. Ne? Dann hat man dann ein bisschen Maggi genommen, ein bisschen Dosenfleisch und dann hat man das ja so separat gegessen. Das ist ja die Art, wie wir essen.
Und ihr seid ja als Familie hergekommen und du hast ja auch sehr viel gelernt von deiner Familie, was Kochen angeht, wenn ich das richtig interpretieren habe in dem einen Interview, oder?
Ja, es ist ja immer so, wenn du eine Familie hast, die viel kocht, und du einer bist, der immer in der Küche steht und einfach probieren möchte und dir was stibitzen möchtest, dann lernst du automatisch. Also wenn du eine gute Mutter hast, die kochen kann, oder einen Onkel oder eine Oma, dann lernst du es irgendwann, auch nur beim Zugucken. Oder du kriegst auf jeden Fall das Gefühl dafür. Du hast schon mal eine gute Basis dafür.
Sind deine Gastrokonzepte von den, ich meine, wenn ich richtig in Erinnerung habe, inzwischen 14 deutschlandweiten Restaurants, deswegen auch alle auf vietnamesisch-asiatische Küche ausgelegt, um dir so ein bisschen die Heimat zurückzuholen, die du damals verloren hast?
Auf jeden Fall. Also das vietnamesische Konzept habe ich tatsächlich auch ein bisschen später erst gemacht, weil ich habe mit japanischer Küche angefangen. Habe das vor 27 Jahren gelernt, angefangen als als Autodidakt eigentlich. Habe mich da einfach beworben und durfte dann gleich anfangen und Teller waschen, Reis waschen und bin aber dabei geblieben, bin hart geblieben und das hat sich zum Glück ausgezahlt, dass ich jetzt in dem Sinne schon nicht Meister meines Fachs bin, also Sushi-Meister würde ich niemals sagen, aber ein Meister meines Fachs bin ich geworden, weil ich dabei geblieben bin. Und das andere, was natürlich meine Familie mitbrachte, und zwar Chinesisch, Vietnamesisch, das habe ich so in mir drin. Und das habe ich dann irgendwann zusammengetan. Also das, was ich als Sushi-Koch gelernt habe, plus das, was ich von zu Hause kannte, von meinen Reisen, Erfahrungen, die ich immer gemacht habe, das habe ich dann im Kutschi damals zusammengebracht. Da gab es ja eigentlich immer japanische Küche, sprich Sushi, Yakitori, Ramen. Aber es gab auch so ein paar Wok-Gerichte, ein paar vietnamesisch-thailändisch inspirierte Gerichte, ein paar chinesisch inspirierte Gerichte. Und das war so damals so das erste Fusion-Restaurant, was Asien so ein bisschen zusammengebracht hat.
Du hast angefangen, Japanologie zu studieren.
Yes, hi. So ist nee.
Kam dabei die Liebe zum japanischen Essen oder war die Liebe zum Essen da, bevor du Japanologie studiert hast?
Andersrum, genau. Also ich habe angefangen, in einer Sushi-Bar zu arbeiten während meines Abiturs und habe dann erst danach mich eingeschrieben. Weil ich dachte, es wäre noch gut, wenn ich als Sushi-Koch arbeite und dann noch Japanisch lerne. Aber habe nicht zu lange ausgehalten in der Uni.
Lieber wieder zurück in die Küche.
Lieber zurück in die Küche, hieß irgendwann die Devise.
Deshalb auch in Moskau als Sushi-Zubereiter gearbeitet und nicht in Tokio wegen dem fehlenden Japanisch?
Ja, naja, Moskau hat sich so ergeben. Hat so ein verrückter Russe mir Angebot gemacht, so als junger Koch. Du kriegst voll viel Geld und kannst dann geil nach Moskau gehen. 1998 muss man sagen, ne? Wild West damals noch gewesen.
Da war ich 12.
Ja, und Jelzin hat so in der Nähe gewohnt von dem Lokal, wo ich war.
Oha.
Und war damals zum ersten Mal so richtig weg für 2 Monate.
Also wir haben uns schon gewundert. Weil wir haben erst gedacht, du warst 2 Jahre da, weil das stand irgendwie mit dem Geld, was du da erwirtschaftet hast, hast du dein erstes Restaurant gegründet. Nee. Dann dachten wir schon so, oha, okay, 2 Monate gehasselt, Restaurant eröffnet, war eine gute Zeit in Moskau auf jeden Fall.
Nee, es war eine ganz tolle Zeit, weil ich habe das nicht erwartet, was mir dann halt so widerfahren ist und was für Menschen ich getroffen habe. Während meiner Zeit als Koch dort. Und es war natürlich so, dass das Lokal, wo ich gearbeitet habe, war nur für Superreiche damals. Die hatten so viel Geld, dass die alleine in dem Laden sein konnten.
Oha.
So reich waren die. Und ich musste dann für die alleine kochen.
Krass.
Und ich wurde dann auch immer mit Fahrern und Chauffeuren überall hingefahren, wenn es mal nötig war, in die Stadt zu fahren. Und es war halt so absurd. Ich habe eigentlich in mit, sagen wir, die haben gesagt, das ist mit das beste Viertel, wo ich gewohnt habe, in so einem Hochhaus, in so einer Käfigen eigentlich, wie so im Märkischen Viertel, die Dinger. Mhm. Das sah so abgeranzt aus, aber trotzdem meinten die, das ist einer der teuersten Bezirke. Und ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Ich bin da in so eine Wohnung gekommen, das war dreckig, weil da war ein Koch vorher schon da. Der hat das alles so übelst hinterlassen. Und dann musste ich 2 Tage erstmal putzen und den ganzen Stank rauskriegen. Und dann dachte ich, oh shit, worauf habe ich mich eingelassen? Ich werde hier sterben, dachte ich. Unten gab es ja immer so eine Dorffrau, die in so einem Käfig saß.
Wow.
In so einer Stahltürkäfig. Alles verrostet und die guckten halt immer, wer so hochgeht. Und es war so traurig, es war so dunkel, es war so, und dann dachte ich, shit, was habe ich mir da angetan? Aber dann nach und nach, so von Woche zu Woche, Menschen kennengelernt und ich habe auch damals angefangen zu rauchen.
In Moskau?
Ja, in Moskau. Mit 24 habe ich angefangen zu rauchen, oder mit 23. Und das war, weil natürlich auch oft mal so freie Zeit war und die Kollegen und Angestellten dort, die so, komm Brudi, lass uns mal eine rauchen auf Russisch. So. Und irgendwann habe ich aber mitgemacht und dann habe ich aber zum Glück auch irgendwann wieder aufhören können.
Und das war also dann mehr oder weniger das komplette Gegenteil, wo du gewohnt hast, wie da, wo du gearbeitet hast, sozusagen. Ich denke mal, in dem Restaurant sah es bestimmt anders aus wie in deiner Wohnung.
Dann. Ja, auf jeden Fall. Es war schon schöner, das ist natürlich viel schicker und so. Und die Wohnung, wie gesagt, die Wohnung war anscheinend teuer, aber es war halt so ein Hochhaus, ne? So, so ein einfache 2 Zimmer oder so und ganz klein. Und ja, aber es war eher so, dass ich eine gute Zeit hatte mit den Menschen dort. Die russischen Mitarbeiter dort, die waren so teilweise sehr herzlich. Am Anfang ein bisschen rough, ein bisschen cool. Da haben die mir gesagt, irgendwann, du musst so cool sein. Also so als Kellner oder so, als Security-Mann, darfst dich nicht so nett benehmen. Du musst ganz cool sein. Das haben mir die Frauen da auch gesagt. Die, so sehr hübsche Frauen, die da gearbeitet haben, die meinen, nein, du musst in Russland hier mal ein bisschen cool sein. Ja, weil da kommen ja nur so eine ganz arroganten, reichen Typen und die wollen sich nicht zu leicht erobern lassen.
Und war das nur für 2 Monate geplant oder war das
eigentlich? Es war auf unbestimmte Zeit, aber ich hätte auch länger bleiben sollen natürlich eigentlich, aber da mein Cousin zu der Zeit, den ich ja schon, mit dem ich schon das geplant hatte, einen Laden zu machen, und ihm gesagt habe, guckt euch schon mal ein bisschen um, so in Berlin und Umland. Und er hat dann irgendwann mal was gefunden und meinte, ja, wir hätten hier was auf der Kantstraße. Guck's dir mal an. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss zurück. Und dann habe ich ihn irgendwann einen anderen Koch gesucht, einen anderen Kollegen aus Berlin, der dann mich sozusagen ersetzt hat.
Mhm. Hast du in deiner Moskauer Zeit auch da kulinarisch was mitnehmen können oder war das so in deiner Bubble in dem Restaurant nur Sushi gemacht?
Ja, es war tatsächlich wirklich nur in meiner Bubble. Ich habe 7 Tage die Woche gearbeitet.
Oha.
Ich konnte mal, glaube ich, einen Abend habe ich mal oder 2 Abende habe ich mal mit Leuten draußen verbracht, wo mich dann so ein Mädel eingeladen hat, lass uns mal schön essen gehen. Und am Ende waren wir dann auch wieder in einem japanischen Restaurant, wo sie mich woanders hingebracht hat. No. Und ich so, no. Und vor allen Dingen richtig teuer. Richtig teuer, muss ich dir vorstellen. So ein Sashimi mit 5 Stück Lachs oder 70 Euro. Irgendwie so gefühlt war das. Und am Ende sollte ich die Rechnung bezahlen und ich so, nö. Ich kenne dich gar nicht.
Lass mal
was
teilen.
Willst du von mir? Und ja, also ich wusste, dass die, wie die so ungefähr so drauf war, deswegen habe ich mich darauf nicht eingelassen. Geil. Wir haben uns auch nie wieder gesehen. Die wollte einfach nur cool essen mit ihrer kleinen Schwester. Die hat noch irgendeine kleine Schwester mitgebracht. Ich so, what?
Du zahlst eh noch jemand mit?
Ja, ja, so ungefähr. Und ich war so ein junger Koch noch, hatte nicht so viel Geld. Aber die, wie gesagt, die anderen Mädels und Jungs, die da im Laden gearbeitet haben, waren super nett. Und ich war teilweise bei denen zu Hause, bin mit denen im Sommer nach der Arbeit schwimmen gegangen in Seen und bei Gewitter. Es war alles so melancholisch, schön, cool. Und dann mit russischen Liedern und Gitarre und so. Es war total geil.
Das klingt nach einer chilligen, romantischen Moskauer Zeit.
Ja.
Dunkel, aber romantisch.
Ja, total.
Und ich habe gesehen, du zum Sushi gekommen bist du, weil du einen jungen Koch beobachtet hast, wie er Sushi gemacht hat und die Bewegung so virtuos fandest, die er gemacht hat. Ich musste direkt an Musiker denken, als ich das gelesen habe. Und es ist also so, dass auch das Handwerkliche daran dich fasziniert hat. Nicht nur der Fisch oder das Kochen an sich, das Produkt, sondern auch die Herstellungsweise sozusagen.
Auf jeden Fall. Das war, weil ich wirklich einen jungen Mann gesehen habe, der mittlerweile mein bester Freund ist und einer meiner langjährigsten Freunde ist.
Cool.
Ich habe in dem Diner gearbeitet als Kellner neben meinem Abitur. Und er hat dort als Schüler gearbeitet. Er ist 3 Jahre jünger als ich. Als Schüler hat er dort am Wochenende ausgeholfen. Und der hat aber so ein Talent gehabt mit seinen Händen, dass ich, wenn ich dazugeguckt habe, seine Finger und seine Hände und seine Messerbewegung, es sah so cool aus, dass ich dachte, wow, das muss ich auch machen. Es sah so elegant aus und so präzise aus. Und deswegen habe ich dann meinen Job als Kellner gequittet und dann bin ich darüber gegangen und habe da angefangen.
Im
Sushi Berlin hieß das damals, in der Pariser Straße.
Ah, okay.
Es war einer der ersten Sushi-Bars in Berlin. Es hat sich ein Amerikaner aufgebaut, so ein Halbamerikaner, Halbdeutscher ist das, der Tillmann Zorn. Und er war so ein bisschen der Godfather auf Sushi im Westen von Berlin. Und er hat uns alle ziemlich gut, er selber wenig ausgebildet, sondern er hatte gute Köche dort aus Amerika. Also Japaner, die aus Amerika gekommen sind oder aus anderen Städten und Ländern. Und wir hatten das Glück, als junge Typen, ne, bei den Jungs zu lernen. Wenn wir aufgepasst haben und wenn wir wirklich alles gemacht haben, was die wollten. Und aus diesem Laden kommen halt auch Leute wie, wie gesagt, der Eddie, mein bester Freund. Der ist ja jetzt mittlerweile sehr erfolgreich in Wien mit den Mochi-Restaurants. Und Mr. Hai zum Beispiel. Ne? Mr. Hai, der macht ja auch Sushi schon seit Jahrzehnten und der ist auch über diesen Kanal gekommen. Und dann gab es noch so 2 andere Jungs, die machen Sushi Berlin am Bismarckstraße und so. Sind auch gute Jungs. Also das war eigentlich eine gute Schule gewesen.
Und der Griff mit dem ersten Restaurant der Kantstraße war dann eher Zufall von der Location her?
Ich wollte genau das gleiche fragen.
Totaler Zufall. Wie gesagt, ich war in Moskau und mein Cousin meinte, da ist jetzt ein Laden hier, den können wir uns mal angucken. Da hat er mir, ich glaube, per E-Mail damals noch Fotos geschickt. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich mal zurück. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich mir den Laden angeguckt. Dachte erstmal am Anfang, ja, Kantstraße, ne, Import-Export-Ecke und ziemlich nur Schrott auf der Straße. Aber ich habe gedacht, wir sind neben Good Friends. Neben dem chinesischen, ne, Restaurant Good Friends. Und da dachte ich, wir sind ja perfekt, weil ganz viele russisch-jüdische Gemeinde, die gehen alle gerne ins Good Friends chinesisch essen. Und das sind ja auch die Gäste, die sehr gerne Sushi essen. Da dachte ich, okay, dann ist es perfekt, weil wenn die zu Good Friends gehen, müssen die auch einmal bei mir reingehen. Und so ist es dann gekommen, dass ich gesagt habe, okay, lass uns das machen, lass uns den Mietvertrag mit denen machen. Und dann haben wir im Oktober den Mietvertrag unterschrieben. Ich bin irgendwann im August oder September zurückgekommen aus Moskau. Und dann ging es los. Dann haben wir angefangen zu streichen, umzubauen. Und wir hatten das Glück, das war ja eine Sushi-Bar vorher oder ein japanisches Restaurant vorher. Das Yukiguni, das hieß es kommt aus dem der Gruppe von Sapporo-Kan, was früher so ganz berühmt war in Berlin. Das war so ein kleiner Laden von denen und den haben sie dann irgendwann aufgegeben. Und wir konnten halt alles übernehmen, was noch im Keller rumlag. Nice. Töpfe, Bretter, Equipment an sich. Ne? Und die Sushi-Bar war da und deswegen war es für uns perfekt. Wir hatten ja kaum Geld, mussten uns halt Geld zusammenleihen von der Familie. Und dann haben wir irgendwann im Dezember Probe gekocht und im Januar aufgemacht. Dann ging es los und dann, ja.
The rest is history.
The rest is history.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis der zweite Laden kam? Gar nicht so lange.
Ja, ein Jahr später haben wir gemerkt, es läuft ja ganz gut und wir würden gerne noch einen Takeaway-Laden machen und einen Delivery-Service. Und dann haben wir den Pizzaladen nebenan gefragt, ob er rausgehen würde.
Gefragt.
unseren türkischen Nachbarn. Und das Gute war, er war ein Schwager von einem sehr guten Freund von mir. So, und deswegen gab es eine Connection und dann meinte ja, okay, weil der hatte auch keinen Bock mehr gehabt. Der hat sich da totgerackert mit irgendwie mittelmäßigen, schlechten Pizzen.
Alle sind nur
zu uns Sushi essen gegangen und der hat sich dann auch gedacht, okay, dann hauen wir ab. Haben wir ihm ein bisschen Geld gegeben, ist er gegangen.
Win-win.
Win-win. Er konnte wieder zu seiner Frau und Familie und wir konnten einen Takeaway-Laden machen, das Next to Gucci. Ne?
Verrückt. Und mit dem zweiten Laden kam dann die kompletten Duck-Vibes, die Good Duck-Vibes in die Kantstraße, weil wie viele Läden hast du inzwischen dort?
Jetzt sind inzwischen 6 Läden auf der Ecke.
Krass.
Also auf einer Ecke. Ne? 3 auf der einen Seite, 3 auf der anderen Seite. Ich habe teilweise auch Läden einfach aufgeteilt. Das ist ja nicht so, dass es ganz einzelne Gesellschaften sind, sondern es sind teilweise eine Gesellschaft mit 2, 3 Konzepten. Weil manchmal die einfach zu groß sind, die Läden, wo ich gedacht habe, es ist besser, wenn du die aufteilst.
Und ich habe gelesen, jedes deiner Restaurants basiert auf einem Gericht, das du gerne isst, sozusagen.
Ja, es basiert auf einem Craving, ne? Also das, was ich immer schon wollte für meine Stadt und für meine Gegend und für meine Leute und für mich, dass ich, wenn ich in der Welt rumgereist bin im Urlaub und ich gemerkt habe, ey, ich hätte voll Bock auf Ramen oder voll Bock auf Fisch oder voll Bock auf japanisch-peruanisch oder vielleicht irgendwann auch auf Burger und Pizza. Ne? Also das sind so Sachen, irgendwann konnte ich es mir leisten und irgendwann haben auch meine Partner mitgemacht, die haben gesagt, okay, machen wir. Deine komischen Ideen. Ich wollte schon so mal ein Fried Chicken Laden machen.
Geil. Oder mach es bitte.
Korean Fried Chicken.
Ja, Korean Fried Chicken, aber richtig. Also es gibt in Korea so kranke Fried Chicken Läden und ich finde auch amerikanisches Fried Chicken so krank geil. Ich würde es so gerne machen. Und wir hätten fast aus diesem Funky Fish, diesen Riesenladen, so einen riesen Beer and Chicken Laden gemacht, wo wir sowohl koreanisch, aber auch amerikanisches Chicken machen wollten und dann Bier servieren und dann so die ganze Terrasse voll wie so ein Biergarten. Aber dann hat meine Partnerin den Laden so ein bisschen entrümpelt und entkernt und dann hat sie gesehen, wie schön der Laden war und dann hat sie eher an so ein Aquarium gedacht und dann dachte ich, okay, dann machen wir Fisch. Machen wir einen coolen Fischladen rein. Aber es ist noch aufgeschoben, ne, nicht aufgehoben und irgendwann kommt sicherlich irgendwas Fried Chicken mäßiges.
Nice, freue mich jetzt schon drauf.
Weil was ist das Wichtigste beim Fried Chicken? Ne? Also, dass du es auf die Sekunde perfekt bekommst und wie kriegst du es hin? Diesen Ablauf, das ist immer das Schwierige. Mhm. Ne? Weil wenn du dir vorstellst, wie lange ein Chicken dauert, wenn du so ein großes Stück frittierst mit Panade, kann es bis zu 15 Minuten dauern.
Oha,
wenn du ein frisches Stück Hähnchen, also ein großes Stück, weil immer groß mit Knochen schmeckt am besten. Weil dann ist der ganze Saft noch am Knochen. Und ich, das mag ich sehr gerne. Wenn du ein ganzes Hähnchen zum Beispiel frittierst.
Krass.
Und dann halt auseinanderschneidest und dann das, den Saft rauskriegst. Und nicht diese kleinen Bits, die dann halt schon vorfrittiert sind. Und das müssen wir teilweise auch machen in unserem Streetfood-Laden, weil es ist einfach, das ist zu lange. Die Leute müssen zu lange warten für so ein günstiges Produkt irgendwie. Und deswegen irgendwann, zumindest kommt erstmal ein Pop-up wahrscheinlich. Irgendwas so, wo ich mich mal austeste.
Nice. Diese Liebe zu den Prozessen. Ich habe gelesen, das hast du bei McDonald's mitgenommen, als du da mit 16, glaube ich, mal gejobbt hast. Weil das ist ja auch, glaube ich, ein ganz, ganz großer Bestandteil, gerade wenn man so viele Restaurants betreibt.
Eigentlich müsste langsam die McDonald's mir mal einen Deal anbieten. Also, ich werde so oft auf McDonald's angesprochen. Tatsächlich. Ich habe als 16-Jähriger meinen ersten Job gehabt bei McDonald's und ich habe da viele Prozesse gelernt über Sauberkeit, Ordentlichkeit, Schnelligkeit. Und dann später natürlich perfektioniert bei dem VIP-Caterer Don Co. aus Wien. Das ist so ein riesen Caterer, der die ganzen VIP-Events in der Welt macht und Flug-Airlines. Also von diesen arabischen bis zu türkischen und British Airways und so, Austrian Airlines und so. Der hatte wirklich einen sehr hohen Anspruch an Qualität. Und bei den Veranstaltungen für Formel 1, Tennis und Springreitturniere, da habe ich überall mitgemacht als junger Koch. Und da habe ich es dann halt nochmal perfektioniert gelernt, wie man Prozesse, wie man vorbereitet, wie man dann halt frisch wirklich für 1000 Leute zum Beispiel Sushi machen kann. Wow. Oder Schnitzel oder was auch immer. Ne? Also da waren immer 8 Küchen bei den Events und wir waren eine Küche. Dann gab es Chinesisch, dann gab es Thailändisch, dann gab es irgendwie Österreichisch. Und da habe ich eine Menge gelernt von diesen Herren, die alten Herren, die dort als Küchenchefs immer unterwegs waren. Und das hat dazu geführt, dass, glaube ich, ich auch so viele Läden machen kann und so viele Gäste durchschleusen kann. Ja, weil es gibt ganz tolle Köche, die schaffen aber nur 20 Gäste am Tag, ja. Ne, weil die sich zu viel damit aufhalten, es so perfekt zu machen und so nerdig sind, dass die einfach nicht dann mehr machen können. Mhm. Aber ich schaffe irgendwie gefühlt 5000 am Tag oder mittlerweile.
Mic drop.
Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Magie bei der Sushi-Zubereitung, wenn man halt das perfekte Mise en Place hat und dann genau weiß, wo was ist und das Messer dann durch die Avocado gleitet und man das schön aufrollt mit der Bambusmatte. Ja. Das ist wirklich das A und O. Ne?
Nicht so wie als die bei dir waren bei Kitchen Impossible.
Die beiden. Der eine, der wie so ein Schlachter an den Fisch gegangen ist und der andere... Ja, ein bisschen grobmotorisch, würde ich sagen, die beiden.
Da hat die Virtuosität ein bisschen gefehlt.
Aber wie auch. Ich meine, wir machen das seit über 20 Jahren mit dem Messer durch die Avocado oder durch den Fisch gleiten. Und wenn ich einmal den Sushi-Reis anfasse, der ja so klebt, ich weiß genau, wie viel Wasserfilm ich auf dem Finger habe, auf der Hand habe, dass es dann nicht mehr klebt. Mhm. Und das kann keiner von heute auf morgen. Das wird nie passieren. Mhm. Ja, also... Das ist einfach Handwerk.
Wie schafft es jemand mit 14 Läden, so entspannt hier erstens vor uns zu sitzen und dann so viele Fernsehauftritte zu meistern?
Nebenbei, ne?
Genau, nebenbei.
Voll.
Ich sag's immer wieder, ich habe ein sehr geiles Team um mich herum. Ich habe sehr tolle Partner um mich herum, die alle mithelfen, die alle ein Stück vom Kuchen abbekommen. Und deswegen geht's. Also ich habe mir das über die letzten 20 Jahre halt zusammengesammelt an Menschen, die einfach Bock haben, da mitzugehen. Und ich habe zum Beispiel 2 ganz tolle Küchendirektoren, die seit 10, der eine ist seit 13 Jahren, der andere seit 18 Jahren bei mir. Der Masao, der Japaner, und der Daniel, der Deutsche. Die beiden unterstützen mich immer dabei. Dann gibt es noch eine Jana, die so ein bisschen das Management immer macht, wenn wir Restaurants eröffnen. Und dann gibt es noch meine ganze Familie. Ne? Und dann halt die Freunde, die dann Partner geworden sind in Frankfurt zum Beispiel, die Gecko-Gruppe mit Mickey Rosen und Alex Oceanu. Dann meine anderen Kumpels aus Braunschweig, der Henrik Borgmann und der Jörn Clausen, die mal hier in Berlin, oder die leben eigentlich in Berlin, aber sind eigentlich aus Braunschweig. Und so ergibt sich das halt, ne? Dass jeder so seinen Teil dazu beiträgt und mithilft, dass es läuft. Und ich baue immer die Läden auf, koche die Leute ein und mache das ganze Konzept eigentlich und überlasse es dann den Partnern und Managern und Küchenchefs und die machen es dann weiter. Und dann wird dann wiederum teilweise Meetings gemacht, reportiert. Wenn es Probleme gibt, dann rufen sie mich an. Aber die sind alle sehr autark, also die arbeiten sehr autark und nur wenn es mal richtige Probleme gibt, dann werde ich angerufen und dann muss ich mal irgendwo hin. Aber sonst kann ich immer mein Leben genießen.
Spannend. Sag mal, kochst du eigentlich auch noch zu Hause für dich und Familie? Oder rein theoretisch könntest du ja jeden Tag in ein anderes deiner Restaurants zum Essen gehen.
Das ist auch tatsächlich so. Also ich koche so selten zu Hause. Wenn ich mal eine Freundin habe, dann koche ich zu Hause für sie, aber ich habe ja keine Familie direkt und manchmal bei so Familienfesten koche ich, Weihnachten oder irgendwelche großen Geburtstage oder Todestage von meinem Vater zum Beispiel, da koche ich, aber sonst, da ich ja sowieso seit 6 Monaten, 7 Monaten so eine neue Art habe zu essen.
Da hast du immer gekocht, habe ich gesehen, für dich selber auf
Instagram. Ja, aber das war am Anfang und da war ich so into Low Carb und Low Fat und so und das ist jetzt wieder ein bisschen anders geworden. Ich merke schon, ich gehe gerade in Richtung wieder hoch, aber möchte jetzt nochmal angreifen und nochmal 10 Kilo verlieren, also... Das ist mein Ziel, dass ich im Fernsehen besser aussehe. Das ist aber im Fernsehen siehst du immer noch dicker aus und mein Bruder hat immer gesagt, ich filme dich nicht, solange du so fett bist. Mein Bruder ist einer der berühmtesten Filmemacher in Deutschland. Ne?
Krass, echt?
Ja. Also er ist Ewigkeit schon Kameramann gewesen und mittlerweile der Director, also Regisseur. Wow. Macht demnächst auch Tatorts hier in Berlin zum Beispiel als Regisseur. Geil.
Richtiger Tatort-Fan hier am Start.
Ja?
Ja, sehr.
Geil. Also Ciao heißt mein Bruder und der hat schon seit über 20 Jahren macht er Filme, meistens Kinofilme. Und der hat immer gesagt, ja, du bist so fett und so dick, das sieht komisch aus, deswegen will ich jetzt abnehmen. Dann kommt meine Karriere.
Die als Schauspieler immer, die Folgekarriere.
Brüder immer die härtesten Kritiker auf
jeden Fall. Ja, vor allem er, du. Der ist jünger, aber trotzdem so völlig respektlos. Seinem großen Bruder gegenüber.
Also man kann ja sagen, Fusion ist voll dein Thema eigentlich. Und es gibt ja Kombinationen bei deinen Restaurants, die vielleicht eher auf der Hand liegen wie japanisch-peruanisch. Wie kamst du darauf? Warst du in Peru und dachtest, boah, das Sushi schmeckt geil, aber gib mir mal noch ein bisschen was Peruanisches.
Ja, also japanisch-peruanisch nennt man ja Nikkei-Küche. Diese Nikkei-Küche ist ja sehr berühmt geworden durch einen Koch, und zwar den Nobuyuki Matsuhisa. Der ist der Koch, der mit Robert De Niro in den 90er Jahren das Nobu aufgemacht hat.
Ah, okay.
Berühmteste japanische Lokal in der Welt eigentlich.
Die gehen auch immer die ganzen Rapper.
Oder früher war es, genau. Früher war es so einer der berühmtesten Restaurants der Welt. Und von dem war ich schon immer inspiriert als junger Koch. Ich habe immer seine Bücher gekauft, habe mir alles angeguckt, was er so gemacht hat. Und die Kombination war einfach super geil. Roher Fisch mit Zitrus, mit Cilantro, mit Onion, also Zwiebeln. Und es war perfekt dafür. Und deswegen habe ich irgendwann mich entschieden, dann auch diese Art von Küche zu machen. Und das ist nicht so, dass ich sie erfunden habe, sondern ich habe die natürlich divers gegessen in einigen Läden, nicht nur bei ihm, sondern auch bei den anderen ähnlichen Läden, gerade in Amerika. Die Amerikaner können es einfach geil. Die können einfach Fusion und Spaß und gute Qualität, können die einfach alles zusammen. Das ist in L.A., in New York, in Miami einfach immer schön gewesen. Und da ich damals noch sehr unerfahren war und in Amerika mir das angeschaut habe, war ich völlig blown away. Und dann wollte ich das für Berlin halt auch haben. Und so ist das Kuchi entstanden und so eine Mischung aus allem. Ne?
Ich glaube, das ist auch, haben wir auch bei Taruana Adiletten vor kurzem drüber geredet, dass die kalifornischen Weine Anbaugebiete einfach viel freier sind in dem, was sie machen können. Die probieren einfach Sachen aus, weil die halt nicht diesem französischen Regime sozusagen unterworfen sind, was so Weintrauben angeht. Das wird wahrscheinlich in der Küche ähnlich sein.
Es ist genauso. Es ist halt, Amerika ist das Land der Einwanderer und des Wilden Westen und des Spaßes, würde ich sagen, und des Think Big und Have Fun. Und so ist ihre Küche, so ist ihre Kultur, so sind ihre Weine. Die können das alles sehr gut so auf Show. Ne? Es ist natürlich nicht so eine tiefe Sinnigkeit drin wie in Frankreich oder Italien oder in Deutschland, was wir schon wie 4000 Jahre Geschichte haben. Aber es macht Spaß. Und so ist auch so ein bisschen mein Ansatz gewesen, in meinen Restaurants Spaß zu haben mit einer guten Qualität und einfach mal alles über den Haufen zu werfen, was die klassische Küche so besagt hat damals. Und das Gute war, die Kritiker konnten mich nicht kritisieren, eigentlich damals mit meiner Küche. Deswegen fühlte ich mich immer ganz cool, safe, dass die immer noch schreiben konnten, ja, es ist cool, es ist nett und es ist schön und es ist junge Leute, die dort arbeiten mit einem guten Verständnis für Qualität und ja, ein leckeres Essen. Und bis heute ist es so, dass ich nur Restaurants mache eigentlich, die Spaß machen, die für das Everyday-Essen sind, sondern und nicht für das einmal im Dreivierteljahr irgendwie dahin zu gehen und sondern immer für die Leute, die tagtäglich gut essen wollen.
Hast du das Gefühl, dass in der deutschen Gastroszene diese Fusion amerikanische Leichtigkeit inzwischen auch so ein bisschen ankommt, gerade weil du ja auch wirklich mit 14 Restaurants vertreten bist? Ich habe auch gelesen, der Mark Zuckerberg der Gastronomie. Vom Mark Tellerwäscher zum Millionär. Finde ich irgendwie total spannend. Wir hatten ja auch dem letzten Ricky hier, der ja auch komplett andere Ansichten hat, was die Sterneküche betrifft.
Natürlich haben sich die ganzen Kollegen und anderen Gastronomen auch jetzt auf das Thema Asien natürlich sehr stark fokussiert, ne, in ihrer, obwohl sowohl Fine Dining Restaurants als auch einfachen Konzept Restaurants, alle schmeißen gerade ein bisschen Asien mit rein, weil Asien ist einfach so gefällig für jeden Tag. Es ist so ein Essen, was du wirklich easy jede Woche essen kannst. Und das haben die natürlich auch gemerkt und das ist ja auch spannend. Also wenn die ihre klassischen Ansatz zusammen mit der asiatischen Küche fusionieren, kann daraus was sehr Interessantes passieren und das machen gerade alle. Also jeder Gourmet-Tempel hat immer ein bisschen Miso und Sojasauce und Yuzu drin, was ich auch gut finde. Ich mag das auch. Ne? Und aber es gibt ja auch andere Strömungen, die halt dann wiederum wieder sehr lokal kochen, wie unsere Avantgarde-Köche hier in Berlin, die halt einfach gute Produkte aus der Region sich holen und dann ja keine Zitronen mehr aus Sizilien, sondern irgendwie Essige aus dem Brandenburg herstellen. Finde ich auch geil. Also jeder hat so seine Nische und jeder soll einfach machen, wie er Bock hat. Und bitte bloß nicht so dogmatisch sein und irgendwelche Leuten Vorträge halten über was. Weil jeder muss sehen, der eine Mensch hat diesen Ansatz, der eine andere hat diese Regeln und diese Religion und muss dem nochmal gerecht werden und Geld verdienen und so weiter. Ne? Also das eine ist halt so dieses dogmatisch zu sein und dieses Leuten Vorträge halten, finde ich immer manchmal ein bisschen anstrengend, weil du weißt nie, was der andere für eine Voraussetzung hat, im Gegensatz zu dir.
Das stimmt. Bevor wir jetzt nochmal genauer über das 893 Carbonara und vegetarisches Essen reden, kommen wir zu unserer ersten Kategorie namens Schnellkochtopf.
Schnellkochtopf!
Wir haben 10 Entweder-Oder-Fragen und freuen uns über deine Antworten. Ladies first.
Chicken Wings oder Burger?
Oh shit.
Wir gehen gleich gar nach Haar rein. Oh,
beides sehr geil. Chicken Wings.
Sashimi oder Nigiri?
Sashimi.
Tamari oder Shoyu?
Shoyu.
Tim Rau oder Tim Melzer?
Boah, ihr Schweine. Also, ich würde mal sagen Tim.
Sehr gut diplomatisch gelöst.
Moskau oder Tokio?
Tokio.
China oder Vietnam?
Vietnam.
Kitchen Impossible oder The Taste?
Kitchen Impossible.
Frankfurt oder Baden-Baden?
Frankfurt.
Scotch oder Bourbon?
Bourbon.
Last but not least, Palace oder Supreme?
Palace.
Sehr gut, das waren schon mal 10 sehr aufschlussreiche Antworten.
Wir danken dir für deine Offenheit. Habt ihr euch ja was überlegt?
Tatsächlich habe ich gelesen, dass du ab und zu KFC zum Chicken Wings essen gehst.
Man munkelt, ja. Also,
der zweite Sponsor, der hier gefragt wird.
Ich meine, die machen das ja ganz gut. Also wenn die Flügel nicht gebrochen sind, dann finde ich es auch mal ganz lecker. Es gab mal eine Zeit, da waren die dauernd gebrochen, diese Flügel. Und dann habe ich jahrelang keine mehr gegessen, weil ich da an die Hühner gedacht habe, die dann in den Käfigen sich wahrscheinlich alle Flügel gebrochen haben. Aber das hat dann irgendwann aufgehört und irgendwann habe ich wieder angefangen. Aber ich muss sagen, ich esse vielleicht 2-mal im Jahr bei KFC, wenn ich dann wirklich nicht mehr kann. Also ich halte es immer so lange aus, bis es nicht mehr geht und dann haue ich einmal rein und dann lasse ich es auch wieder.
Das schreit jetzt nach dem Pop-up
Korean. Ja, ich wisst ihr, was ich am meisten liebe, ist Buffalo Wings mit so einer scharfen Soße.
Und dann aber noch die
Dip dazu, den Dip mit dem Blue Cheese Dip.
Und noch diese Rettich-Sellerie-Stangen.
Das mache ich ja in Frankfurt schon in einem Restaurant in Burbank. Das ist mein kalifornisches Lokal und da habe ich das eingeführt. Geil. Aber es ist noch nicht so perfektioniert. Es ist gut, aber wir haben da keine scharfe Glasur aufgemacht, weil es gibt da ganz viele Schickimicki-Gäste, die sagen, naja, wir wollen nicht so scharf. Deswegen haben wir die einfach nur frittiert und die Soße extra gemacht, die scharfe. Und nur mit so einem Cajun Powder nochmal auf das Chicken. Ist auch geil. Dann dippst du es, wenn du willst, in die scharfe Soße und hast noch den Blue Cheese Dip mit Sellerie. Also ganz klassisch. Aber so ein Chicken Wing Laden, das Ding ist halt auch so, du musst ja auch gutes Chicken finden. Es ist aber so extrem teuer, wenn du zum Beispiel diese handgefütterten Bio-Hühner irgendwie zum Beispiel bekommst und die kannst du gar nicht bezahlen. Nee. Und da gibt es ja keine Massenware von Chicken Wings. Da gibt es ganze Hähnchen, die kosten dann 40 Euro oder so.
Ja.
Aber das kann der Markt nicht bezahlen. Kein Mensch würde 25 Euro für 8 Chicken Wings ausgeben.
Schwierig.
Oder?
Ja. In Berlin auf jeden Fall nicht.
Nirgendwo. Ja. Nirgendwo in der Welt gibt es sowas. Also vielleicht mal eine Hühnerbrust denn. Ne? Eine gute Hühnerbrust in Fine Dining Restaurants zahlt so 24 Euro.
Ja,
aber Chicken Wings, da müssen wir irgendwie einen Weg finden, die geilsten Chicken Wings machen und trotzdem artgerecht gehalten. Das wäre der nächste Laden.
Verschwindet Duck ein bisschen in seinem Labor und kommt wieder raus mit dem Pop-Up. Aber was mich, ich durfte ja auch schon mal im 893 essen, da war übrigens Sarah Connor da, oha, ich war richtig aufgeregt.
Sarah hat schon eine geile Stimme.
Voll, richtig
also, krass. Gerade seit sie Deutsch singt, finde ich es viel besser. Sie ist wirklich Stammgast bei uns seit Jahren schon und ihr Freund oder ihr ist ihr Mann schon oder Freund? Der Flo, der ist ein alter Kumpel von mir aus der Jugendzeit noch. Der war auch mal in einer Boyband, weißt du das?
Nee.
Nee?
Echt?
Da Boys.
Oha, mit die Adel. Kenn ich noch.
Mit Adel.
Krass, die hatten so ein Video in so einer Stierkampf-Arena. Ja? Das war richtig wild, da erinnere ich mich noch dran.
Und Flo war einer von diesen hübschen Jungs, wie Nick Carter von Backstreet Boys.
Deutsche Nick Carter.
Ja, so galt er so ein bisschen. Er war so blond, hat auch so lange Haare gehabt. Und er ist der Mann von Sarah Connor.
Ach, krass. Was ich mich natürlich gefragt habe, nachdem wir schon über die anderen Locations geredet haben, wie kam es zu dieser crazy Location? Das habe ich bestimmt schon oft gefragt, aber das muss ich wissen.
Also das 893 war so irgendwann in mein Radar gekommen, weil ich gegenüber das Madame No eröffnet hatte und ich habe diese Location gesehen. Ich dachte gleich gegenüber, cool, Kutschi ist da, Madame No ist da. Der Laden sieht irgendwie cool aus mit dieser ganz großen Fensterfront. Und da dachte ich am Anfang, ich mache meinen amerikanischen Soul Food Laden auf mit Chicken Wings und Fried Chicken. Das war auch nochmal, das war eine andere Idee.
Also Fried Chicken zieht sich schon länger durch dein schon Leben. Länger.
Und der Funky Fish war dann so Korean Fried Chicken. Deswegen, das eine war American Fried Chicken und Soul Food. Und dann habe ich das meinen Leuten gesagt, meinen Partnern und meiner Familie. Und die meinen, was willst du mit American Soul Food? Lass uns einfach mal japanisch weitermachen. Und dann, da wir zu der Zeit noch das Lokal in der Bad Tausend hatten, diese Kantine in der Bad Tausend, kennt ihr das? Kennt ihr die Bad Tausend?
Ach so, ja, da hast du ja auch mal gekocht, ne?
Genau. Und doch, das war zu der Zeit noch da, so 2014, 2015. Da hatte ich mal mit denen eine Collab gehabt mit denen, wo wir nur das Essen gemacht haben und die Getränke in der Bar. Das war ja die schönste Bar von Berlin, finde ich, immer noch. Und der Till, der das damals geleitet hat und Partner war, der hat mich damals reingeholt. Und da hatten wir schon dieses japanisch-peruanische Konzept dort angefangen. Aber ich wollte da unbedingt raus, weil wir hatten nur Essen und es hat kein Geld gebracht. Und am Ende habe ich mich auch nicht mehr mit dem anderen Partner verstanden. Und dann haben wir gedacht, okay, wir gehen raus und suchen uns eine neue Location dafür. Und dann habe ich gedacht, okay, das könnte was sein, so abgefuckt, abgeranzter Laden. Von außen wirklich, wirklich schrecklich, das Haus. Aber ich könnte es ja vielleicht verstecken. Und deswegen habe ich dann Spiegelfolie vorgemacht. Man konnte von innen nach außen sehen, aber nicht von außen nach innen. Und dann kam mir das Thema, wer geht in so ein Läden essen eben? Und da kam ich auf das Thema die Mafiosis, die Gangster, die Yakuzas. Und das Synonym für Yakuzas ist die Zahlenkombination 893. Ja? Und so habe ich das Thema gespielt. Ne? Und innen drin einfach super schön schick gemacht. Und draußen halt abgeranzt, dass die Leute das nicht erkennen können sofort als Restaurant. Und bis heute zum Glück hat sich das so geil durchgesetzt, dass alle so geflasht sind von diesem Lokal, weil es von außen eben so aussieht. Aber innen drin hast du einfach geilen Service, gutes Essen, geile Vibes. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ne?
Das war ja vorher ein Schlecker, war das vorher, oder?
Genau, Schlecker.
Und die Graffitis, waren die schon da oder kommen da immer neue dazu?
Also die Graffitis waren schon da, aber ganz wenige. Am Anfang haben die uns natürlich den Laden sauber übergeben, da haben die alles sauber gemacht. Aber dann wurde es von Tag zu Tag immer ein bisschen betaggt und ich habe mich dann irgendwann entschieden, bitte nichts wegmachen.
Okay.
Und bis heute ist es so natürlich gekommen, wie es ist. Es gab keine Auftragsarbeiten, nie. Es kommen immer mehr Künstler, Street Artists, die dann sich dort verewigen. Tech-Crews und Graffiti-Crews, die irgendwelche, wie sagt man, wenn man so kurz reinrennt und dann wieder rausrennt und schnell Bombing. Sowas haben die gemacht und haben es gefilmt. Und also das ist wirklich für mich ist es ein richtiges Kunstwerk geworden da draußen. Wenn du das so abfotografierst, sieht es aus wie einfach ein geiles Bild. Und das kannst du einfach nicht nachmachen. Das kannst du nie beauftragen. Und ich bin so ein Typ, der ich lasse gerne Zufälle zu in meinen Läden. Wenn sich etwas ergibt, was cool ist, was Sinn macht, lassen wir es so. Auch meine Designerin, meine Partnerin, die lässt sich auch gerne von Zufällen inspirieren. Und das war so ein Zufall, dass sich denn das mit den Graffitis und Text so ergeben hat, dass es jetzt einfach ein uniques Stück ist.
Voll nice.
Und es gibt ganz viele Graffiti-Leute, die dann mich darauf ansprechen, können wir mal ein Interview machen, können wir mal reden, können wir da was machen und so weiter. Aber ich sage immer, ey, ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr mir nicht das Fenster zumacht. Das heißt, wenn die das ausmalen, das sollen die nicht machen. Die sollen taggen, die sollen vielleicht so Umrisse machen, weil man muss ja irgendwie von innen noch nach außen gucken.
Sonst wird es zu dunkel.
Sonst wird es, nicht zu dunkel, aber du kannst nicht mehr rausgucken. Ja, das ist ja das Schöne in dem Laden.
Sehr cool. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit zurückkommen, weil du gerade gesagt hast, dir ist es schon wichtig, dass wenn du einen Fried Chicken Laden machst, dass die Hähnchen auch, bevor sie gestorben sind, glücklich waren. Und spielt das generell in den anderen Läden auch eine Rolle oder eher weniger? Weil du hast ja auch einen vegan-vegetarischen Laden aufgemacht. Das interessiert mich als Veganerin natürlich ganz besonders.
Also die Nachhaltigkeit habe ich mir natürlich als junger Koch damals oder als junger Gastronom überhaupt keine Gedanken gemacht. Da ging es nur darum, ich bin jung, ich habe kein Geld und ich muss irgendwie Geld verdienen. Ich möchte Spaß haben, ich möchte gutes Essen haben. Und da haben wir das gekauft, was available war, was bezahlbar war. Und aber natürlich, mit den Jahren ist es natürlich viel, viel stärker gekommen, dass ich mich mit Kollegen, mit meinen Küchenchefs unterhalten habe. Und wir versuchten dann immer natürlich besser zu werden. Aber dass wir natürlich in beim Preisniveau, was um die 20 Euro ist, in einem Kutschi oder so, das ist ja nicht so teuer, dass du dann nicht den allerbesten Hähnchen oder Fisch kaufen konntest, war klar. Aber es war alles okay. Es war so gezüchtete, farmt Ware und Tiere, die dann halt, aber wir haben dann über die Jahre eigentlich immer besser umgestellt auf bessere Händler, die dann halt zertifizierte Fischfarmen hatten oder Hähnchen, die halt nicht mehr, wie gesagt, diese ominösen 1,99 kosten pro Kilo, sondern wir haben jetzt irgendwie für 4 Euro, 5 Euro das Kilo, weil wir auch gemerkt haben, dass es besser für uns auch in der Gesundheit, weil bei diesen 1-Euro-Chicken, da ist wahrscheinlich viel, viel Scheiße drin. Und das benutzen wir nicht mehr. Das ist, weil gerade bei Hähnchen ist es mir sehr wichtig. Das ist eine der schlimmsten Waren, die es gibt und auch bei Lachs. Aber bei Rind zum Beispiel, das ist ja okay. Da brauchst du nicht vielleicht unbedingt Bio-Rinder, weil die werden ja eh meistens gezüchtet auf irgendwelchen Feldern. Oder bei Lamm oder so, ne? Das ist ja alles noch human, glaube ich. Aber das Schlimmste ist halt so Garnelen, Lachs und Hühnchen. Schwein vielleicht noch. Schwein benutzen wir eh wenig und Hühnchen haben wir auf jeden Fall jetzt eine viel, viel bessere Qualität seit bestimmt 10 Jahren schon.
Ich würde behaupten, dass du schon mit Trendsetter auch von Gastro-Trends bist. Was hältst du von der veganen Bewegung? Denkst du, dass das auch nur ein Trend ist, dass das vergeht? Oder?
Also ich war früher natürlich nicht so pleased mit dem Veganen, weil ich als Koch dachte, naja, was soll ich jetzt nur mit Gemüse kochen und so. Aber irgendwann habe ich das genauer kennengelernt, indem ich halt einfach mehr das gegessen habe mal zum Probieren. Und dann hatte ich mal eine Freundin gehabt, die auch vegan gelebt hat oder leben wollte. Und da habe ich mich so langsam da reingearbeitet und sie hat dann ab und zu für mich vegan gekocht. Und dann war es aber auch sehr lecker. Und dann dachte ich, oh, könnte ich ja auch machen. Dann habe ich eben dieses vegane Lokal für sie geplant. Und hab's dann aufgemacht. Das Toki, ne, das The White Rabbit, fand ich einer der schönsten Läden, die ich bisher aufgemacht habe. Hat nur nicht funktioniert. Also wir haben im Westen, also da neben dem Funky Fish, haben wir den kleinen Laden ausgebaut zu einer Art Coffeeshop, wo man morgens frühstücken konnte und bis 18, 19 Uhr, glaube ich, dann noch Grab and Go machen konnte oder auch vor Ort ein bisschen vegan essen konnte. Und wir waren am Anfang doch ein bisschen rigoros. Ich dachte, wenn ich das mache, mache ich es richtig, dann mache ich es auch gesund, vegan. Ne? Es gibt ja auch vegan ungesund und es gibt vegan sehr gesund. Sprich, Zucker weggelassen, weißen Zucker weggelassen, Gluten weggelassen, Laktose weggelassen, sowas. Ne? Also wir haben uns richtig reingekniet, meine Küchenchefs und ich. Und wir haben da wirklich die tollsten Sachen kreiert. Und aber es hat wirtschaftlich keinen Sinn gemacht, weil es gab vielleicht 50, 60, 70 Gäste am Tag und mit einem Frühstücksgeschäft habe ich damals einfach keine Umsätze gemacht. Weil wir eben nicht so Eier, wir hatten keine Eier. Ne? Wir hatten einfach nur gesagt, wir machen vegan. Es gab ganz tolle Hummusse, es gab ganz tolle Salate, es gab ganz tolle Burger, es gab ganz tolle, auch frittierte Sachen, aber es war einfach nicht das, was die Masse wollte. Und deswegen haben wir nach 7 Monaten mit einem Wein im Auge habe ich das zumachen müssen. Und dann haben wir umgebaut und haben dort das Streetfood-Lokal No Kim Pak reingepackt. Und als das dann aufgemacht hat, gleich vierfache Umsatz. Also völlig verrückt, ne?
Krass, da obwohl in Berlin, das würde man gar nicht denken, dass in Berlin.
Ja, weil wir in Charlottenburg sind. Charlottenburg und nicht in Mitte und nicht in Kreuzberg und nicht in Friedrichshain. Hätte ich wahrscheinlich das Toki in Mitte damals aufgemacht oder in Kreuzberg, vielleicht, dann wäre es vielleicht abgegangen. Weil ich habe mich da sehr viel umgeschaut in der Welt mit den ganzen veganen Läden und Salatbars. Ich liebe nämlich auch Salat und diese Chopped Salad Bars. Das hatten wir auch dort. Du konntest dir deinen Salat auswählen, deine Toppings auswählen, alles auswählen und dann dein Dressing. Super geil. Und mit dem Anspruch, das wir haben und mit den Köchen, die dort gearbeitet haben, war es einfach auch so ein Personalaufwand, der einfach zu groß war. Ne? Viele vegane Läden, da arbeiten irgendwie Partner und Partnerinnen zusammen und machen ganz nettes Essen und machen 20 Gäste und dann ist es okay für die. Aber wir haben da eine richtige Brigade gehabt, die dort richtig vorbereitet hat, morgens früh und dann bis 18 Uhr verkauft hat. Und es hat einfach nichts gebracht damals. Aber vielleicht kommt es irgendwann wieder. Vielleicht gehe ich irgendwann nach Mitte zurück und mache dort einen veganen Laden auf.
Aber du reist ja auch sehr viel rum, um dich inspirieren zu lassen kulinarisch. Und ich hatte das Glück, dass ich das gesehen habe auf Instagram, wo du in Mailand unterwegs warst, in der Osteria della Fortunata, glaube ich. Mhm. Und habe da die Strozza Pretti Carbonara gesehen und dachte, boah, ich bin auf dem Weg nach Nizza, lass mal in Mailand anhalten und die rein gönnen. Wie kommst du denn auf solche Restaurants? War das Zufall? Kanntest du das schon vorher? Mhm. Oder?
Also das Lokal war wirklich Zufall.
Krass, echt.
Wir sind vom Essen gekommen. Mein Kumpel und ich, der Eddie aus Wien, ne? wir treffen uns öfters auf irgendwelchen kulinarischen Touren und sagen, okay, wir fahren jetzt zusammen durch Italien oder nach Japan oder nach Amerika. Und da war es so, dass ich in Nizza war.
Ich war danach in Nizza.
Also ich war nicht in Nizza, Quatsch. Ich war bei Saint-Tropez in La Croix-Valmée. Das ist so ein Nebenort von Saint-Tropez. Da hat ein Freund von mir ein Haus und da haben sich die ganzen alten Basketballjungs zusammen wieder getroffen, so ein Revival. Und dann bin ich danach nach Mailand geflogen, weil ich meinen Architekten dort treffen musste für mein Projekt in Frankfurt. Und dann habe ich dem Eddie gesagt, komm doch dahin und lass uns ein bisschen futtern gehen. Und dann haben wir mittags schon was gegessen und sind dann weitergelatscht danach. Und dann haben wir den Italiener, also diesen Pasta-Laden gesehen, wo die im Fenster gesessen haben, die Damen, und haben dort diese geilen Pastas gemacht. Und da meinte der Eddie, ey, da müssen wir rein. Und ich so, ey, ich bin voll satt, ey, ich kann nicht mehr. Ich bin ja sowieso auf Diät. Er so, nein, wir müssen da rein, die Carbonara essen, weil er liebt Carbonara. Und dann haben wir da eine halbe Stunde gestanden in der Schlange, weil der Laden sehr beliebt ist und sehr voll. Und haben uns hingesetzt und haben diese krasse Carbonara und ich habe die andere, also ohne Ei gegessen, Grizia oder so.
Die
also
mit Pecorino und dem mit Fett dem aus dem Pancetta.
Genau, aus der Guanciale. Genau. Und er hat die Carbonara gegessen. Und das war so lecker, aber es war so deftig, dass es sich erschlagen hat. Ich glaube, da musst du hingehen und wirklich nur das essen und dann bist du für den ganzen Tag gesättigt.
Safe, wir haben nicht mal eine Vorspeise, wir haben einfach nur diese Carbonara und es war, hat auf jeden Fall erstmal gereicht. Aber es war, danke für den Tipp auf jeden Fall nochmal.
Ja, mich schreiben ganz viele Leute an, ne? Also das, kannst du mir einen Tipp geben für diese Stadt, diesen Stadt und dieses Land? Und ich muss euch allen sagen, soweit ich kann und Zeit habe, mache ich das. Ne? Wenn ihr nett fragt und so, dann mache ich das auch mal ganz gerne. Aber ich kann leider nicht jedem mehr antworten. Köln oder irgendwie Hamburg oder ich kenne mich manchmal nicht in allen Städten aus. Deswegen antworte ich einfach nicht.
Ja, mache ich auch so. Sorry. Und du hast ja mehrere Restaurants, die auch in Hotels sind, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder im Provokateur hier in Berlin, im Rumors in Frankfurt. Mhm. Und hat das irgendwie einen Zusammenhang? War das Zufall? Oder siehst du da eine andere Herangehensweise an die ganze Sache?
Das war ein Zufall. Das waren meine Partner, mit denen ich in Frankfurt dieses Moriki-Restaurant vor 8 Jahren gemacht habe. Und die sind ja Hoteliers, die beiden. Und die haben dann auf einmal immer mehr Hotels aufgemacht. Und die meinten dann, du kannst nicht noch da für uns Restaurant machen und da F&B machen. Und da berate ich die ja immer und schicke dort mein Team rein. Die kommen dann jede Woche oder jeden Monat mal vorbei und gucken sich das an, mein Team, und arbeiten mit den Köchen das dort aus. Und deswegen, es ist so ein bisschen Zufall, aber ich muss sagen, Hotel ist immer natürlich ein bisschen schwieriger. Hotel musst du natürlich dem Hotel gerecht sein auch. Mhm. Den Gästen, die international einreisen, die wollen Club Sandwich, die wollen vielleicht das hier. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, einfach ein reines asiatisches Restaurant zu machen. Deswegen es ist schon intriguing. Es ist nicht so einfach, aber wir arbeiten dran, dass es immer besser wird.
Ein bisschen mehr eine Challenge, wie jetzt einfach ein Restaurant in der freien Wildbahn, sag ich mal, aufzumachen.
Ja, genau. Es ist eine größere Challenge, weil in der Wildbahn kannst du einfach machen, was du willst, weil du bist dort der Chef. Und im Hotel musst du dich oftmals mit den Gegebenheiten der Gäste und so und mit dem ganzen Stuff, das ist ja ein riesen Stuff-Apparat da. Und das ist nicht so einfach.
Wir haben nämlich noch eine Challenge für dich, wo wir gerade bei Challenges sind. Und zwar hat Britt was für dich vorbereitet in unserer berühmten Kategorie
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Und es geht darum, dir drei Zutaten zu kredenzen, aus denen du uns dann was zauberst.
Okay.
Genau, die Idee ist, dass ich jetzt heute Abend von dieser Podcast-Aufnahme nach Hause komme und keine Zeit hatte einzukaufen. Und das, was zu Hause ist, sind Kartoffeln, Nori-Blätter und TK-Blattspinat.
Kartoffeln, Nori-Blätter,
TK. Und alle anderen Zutaten, die du sonst in der Küche hast.
Ja, ja.
Sojasauce, Öl, das ist alles am Start.
Ja. TK-Blattspinat. TK-Blattspinat ist ein bisschen intriguing. Das ist ein bisschen schwierig, weil daraus kannst du ja immer irgendwelche Soßen nur machen oder. Ja, ich bin eigentlich ziemlich gut in sowas, aber ich glaube, der Blattspinat lässt mich so ein bisschen gerade hängen.
Vielleicht habe ich auch noch ein paar Möhrchen im Kühlschrank, weil mein Hund liebt frische Möhrchen.
Ja, ja.
Jetzt aber nicht noch mehr.
Ich glaube, ich würde so eine Art Kartoffelscheiben nehmen und die kurz nur kochen und die so ein bisschen fest, also halb durch machen. Ich mag Kartoffeln immer so ein bisschen knackig. Und dann würde ich mit den Möhren, ne, würde ich so ein kleines Ragout kochen. Also in Brunoise schneiden, also in Würfel schneiden und dann die ein bisschen anziehen. Vielleicht mit ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Thymian und ja sowas. Und dann auf diese Kartoffel Scheibchen sozusagen rauflegen und die Noris kurz mit Sesamöl einstreichen und salzen und dann so crackeln und kaputt machen und dann auf dieses Scheibchen so als so eine Art Häppchen. Okay. Ja, und den Spinat würde ich halt eher so noch als Suppe kochen. So eine Spinatsuppe.
Geil, direkt zwei Gänge mit.
Genau, zwei Gänge. Weil ich weiß nicht, klar kann man Spinatsüppchen oder Soße machen mit Kartoffeln, aber es wäre mir zu langweilig. Mhm. Deswegen auf jeden Fall, du kannst vielleicht auch noch ein bisschen Zitrus oder Yuzu in die Karotten machen. Da hast du was Frisches. Ja, und dann hast du das auf diesen Scheibe Kartoffeln, die ein bisschen fester ist. Die kannst du vielleicht auch kurz anbraten, wenn du willst. Ich mag es ganz gerne, wenn es so kalt ist. Einfach nur so durchgeschnitten, kalt und dann vielleicht auch das kalte Ragout drauf und dann die Nori-Blätter drauf. Dann hast du sehr geile, frische, nicht Rohkost, aber so halb gegart.
Geil.
Frisch, ein bisschen Yuzu kann man vielleicht drauf machen, Yuzu-Essig oder Zitrusessig.
Ich krieg Hunger.
So eine Vinaigrette kannst du theoretisch in diese Karotten machen, kalt lassen, auf die Kartoffeln, frische Nori raufpacken und dann noch eine Spinatsuppe dazu machen, wo man dann klassisch mit, ob nun du wahrscheinlich Mandelmilch oder so und ein bisschen vielleicht Sesampaste dazu und dann Sesamkörner oben drauf und dann würde ich vielleicht noch einen Sesamsalat machen mit frischem Blattspinat.
Drei Gänge an alle, die zuhören. An alle, die zuhören und es schaffen, das jetzt nachzukochen,
schickt uns Fotos,
verlinkt uns auf Insta und wenn wir gut drauf sind, dann reposten wir euch.
Aber das Nori-Blatt, was du mit dem Sesamöl bestrichen hast, röstest du das dann noch an oder lässt du das
genau, so das anrösten? Sollte vorher mal angeröstet werden, aber am besten erstmal Sesamöl drauf, dann anrösten, ne, und dann Salz drauf. Und dann crackeln oder so. Und dann
geil.
Challenge gemeistert, würde ich sagen.
Definitiv.
Ja, ich bin Challenger. Habe ja einige Challenges schon gemacht und gewonnen.
Welche Challenge ist gerade am Start bei der Eröffnung deines nächsten Restaurants?
Ja, das ist eine große Challenge mit den Bauarbeitern natürlich, ne? Dass die wirklich kommen zur Arbeit.
Hey, frage ich mich halt safe jeden Tag, wenn ich an der Baustelle vorbeilaufe, wann arbeiten die da? Also halt nachts wahrscheinlich, oder? Zum Beispiel an der Warschauer Straße, da ist so eine Baustelle. Und immer wenn ich da vorbeilaufe, arbeitet halt niemand. Und die ganzen Geräte stehen da so. Ich dachte mir schon so, okay, soll ich die Flex mal mitnehmen einfach?
Ich glaube, das Baubusiness ist so ein schwieriges Geschäft. Also du musst ja als Bauunternehmer Leute einstellen. Und wenn die nicht arbeiten, dann verlierst du Geld.
Ja.
Das heißt, du musst sie so perfekt planen, dass du die von Baustelle A zu B zu C zu D irgendwann schickst und das so im Kreis, dass die immer beschäftigt sind. Und das stelle ich mir auch als Riesenaufgabe vor, wie man damit wirtschaftet.
Ja.
Weil es gibt ja auch so viele, also ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, diese Bauunternehmer, aber ich stelle es mir schon schwer vor. Wie das ist, dass du immer in Arbeit hast, weil du hast ja nicht jeden Tag einen Bauauftrag. Jetzt wirkt es so, als ob jeder bauen will, aber es gibt ja auch mal Zeiten, wo es nicht so ist und dann stehen die rum und dann gehen viele bankrott. Ne? Und ich glaube, dass die wirklich ein Team immer dahin schicken, ein Team dahin schicken und dann zwei Tage dahin und dann wieder drei Wochen Pause und dann kommen die wieder.
Krass.
Und außer du sagst, ich bezahle dir richtig Geld, mach nur mein Haus, dann zahlst du wahrscheinlich auch das Dreifache. So planen die das halt so krass, dass die dann die Leute immer im Kreis laufen lassen und dann wieder mal eine Fliese ranmachen und dann wieder mal eine Toilette ranbauen.
Aber ich glaube, gerade ist auch schwierig, an Baumaterial ranzukommen, meine ich, gelesen zu haben.
Ja, das auch, ja.
Irgendwo feststeckt.
Überall anscheinend sind die Schiffe stecken geblieben und kommen nicht durch diesen Suezkanal, oder?
Die Bauarbeiter, das sollte sich nicht so anhören, dass die Bauarbeiter nicht arbeiten. Ne? Nicht, dass ich jetzt gleich draußen hier niedergeschlagen werde.
Das ist der mit dem blauen Hut mit dem PC drauf.
Es liegt safe an den bösen Bauunternehmern, aber es hat mich öfters schon gewundert, einfach so, was da geht, warum das so brach liegt halt. Einfach.
Ja, ich wundere mich sowieso, wo die ganzen willigen Arbeiter sind. Ich habe das Gefühl, da gibt es so einen Planeten, weißt du, wie dieser Planet mit den Socken und so.
Ja.
Gibt es auch einen Planet für die jungen Menschen, die nicht mehr arbeiten wollen.
Safe.
Oder?
Ich kenne ein paar, die sind da schon.
Jeder sucht nach Leuten, die arbeiten wollen und keiner hat welche. Wo sind die alle?
Die sind alle auf
Was Insta. Macht ihr so, junge Leute?
Auf Instagram
Leute?
Sind die.
Instagram und TikTok und Gamer.
Die sind
neulich waren so ein paar Gamer Influencer vor der Tür und auf einmal 20 Fans, 30 Fans vor der Tür gestanden.
Krass.
Das waren so Gamer.
Ja, die
Twitcher.
Sind auf Twitch eben, genau.
Ich habe mich dann gefragt, wer sind die? Da haben mir ganz viele Leute geschrieben, wer das ist. Das sind so berühmte Twitcher gewesen. Und,
krass.
Und so.
Ja.
Ja, vielleicht ist es einfach
es
die Auswahl.
Neue Berufszweige, die wir einfach während des Corona auf einmal so krass neu erlebt haben.
Aber hast du für dich persönlich denn noch überhaupt eine Challenge, wenn du Restaurants wie am Fließband eröffnest? Ich habe überlegt, vielleicht gibt es bald die Duck-Style-Klamotten-Turnschuh-Linie, nach dem, was ich auf Instagram gesehen habe.
Ja, also Klamotten, glaube ich, kommt irgendwann noch, wenn ich den richtigen Designer gefunden habe, der mit mir das irgendwie erarbeiten kann. Ich habe so eine bestimmte Vorstellung. Am liebsten hätte ich gern Style, der nicht nach Style aussieht. Der Anti-Style. Aber das natürlich immer so kombiniere, dass es irgendwie cool ist. Weil ich sehe es ja immer in Hollywood-Jungs, ne? So Leute wie Brad Pitt und Johnny Depp, die sind immer abgeranzt aus, aber cool abgeranzt.
Ja,
und teilweise wahrscheinlich auch teure Sachen dabei, aber es sieht trotzdem irgendwie so.
Lass dir einfach den Bart coole. Wachsen und dann kommt
ja,
das
leider passiert bei mir das nicht mit dem Bart. Da kann ich machen, was ich will. Da passiert nichts. Deswegen Klamotten sicherlich irgendwann. Aber ich habe Bock, international zu gehen. Also ich habe Bock, in andere Städte, andere Länder zu gehen, dort meine Restaurants zu machen, weil ich ja eben gerne unter verschiedenen anderen Menschen bin und mich austauschen möchte. Und ich sehe mich ja immer so ein bisschen als Weltbürger. Ich sehe mich immer nie so, als ich bin von da und von da und von da, sondern ich bin auf dieser Welt und alle sind gleich, alle sind zusammen und deswegen kann ich mich mit jedem auseinandersetzen und möchte das auch. Und deswegen ist, glaube ich, Deutschland oder Europa nicht genug für mich, sondern ich will weiter.
Bisschen wie deine Küche sich ja auch nicht auf einen Ort festlegt.
Genau. Deswegen, wenn die Angebote kommen, dann werde ich sicherlich machen jetzt demnächst.
Und du hast ja auch, worüber ich sehr neidisch war, alle 3-Sterne-Restaurants Deutschlands besucht.
Na, ich bin noch, oder fast fehlen noch 3. Also nächste Woche geht es zu den letzten 2 und dann ist noch einer. Also ich habe dann, nächste Woche habe ich 9, 10, nee, nächste Woche habe ich 10. Und dann kommt nur noch der Kevin Fehling in Hamburg, weil der hat so anscheinend kaum Plätze. Der ziert sich so ein bisschen. nein, der kommt dann als letztes. Aber dann habe ich alle gegessen tatsächlich. Das haben nicht so viele.
Ne? Schon wieder eine neue Challenge geschafft.
Ja, total. Es war wirklich so, ich wollte in 12 Monaten alle durchhaben, aber leider kam Lockdown. Sonst wären wir schon im halben Jahr durch gewesen, glaube ich.
Und war das auch insgeheim eine kleine Vorbereitung auf das 15. Restaurant, was jetzt vielleicht kommt?
Ja, naja, aber das ist, es hat sich aus so einer Schnapsidee ergeben, weil wir da saßen zusammen in einem 3-Sterne-Lokal in Berlin bei Marco, ne? Und das war so toll, dass ich gesagt habe, ich will jetzt einfach mal alle hintereinander wegessen, um einfach herauszufinden, was die Unterschiede so zwischen den Kollegen ist. Und es gibt gravierende Unterschiede. Alle haben aber was Gemeinsames. Aber das werdet ihr irgendwann dann erfahren, wenn ich mal was publiziere. Aber da überlege ich noch, wie ich das mache, ob ich es mache und ob ich es mir rausnehmen kann zu machen, weil ich habe natürlich einen riesen Respekt davor, irgendwelche Kritiken zu schmeißen. Aber irgendwann muss natürlich was kommen, das wollen die Leute ja auch hören, ne? Weil die sehen ja immer, was ich jetzt so mache und bei dem, wem ich esse, aber es gibt noch nicht so wirklich viel Feedback.
Ist es für dich jetzt, also so hört sich zumindest an, nicht wirklich erstrebenswert, mit einem deiner Ressourcen Stern zu erkochen? Oder denkst du schon, das wäre ganz nice auch mal?
Naja, ich mit meinen bestehenden Restaurants wahrscheinlich nicht, weil die laufen halt so, wie die laufen und da wird es nicht mit dem Stern passieren. Aber ich hätte schon Lust, mal ein Lokal zu machen, was klein und fein und wo man bestmöglich kocht. Also das heißt mit dem bestmöglichen Team, mit den bestmöglichen Zutaten. Und viel Zeit und Platz für die Gäste. Und das werde ich jetzt demnächst machen in meinem neuen Lokal Le Duc.
Le Duc?
Le Duc.
Geiler Name auf jeden Fall.
Komischer Name, ne? Es gibt ja auch ein Lokal in Paris schon, was so heißt. Aber ich habe gesagt, ey, ist mein Name, was soll ich machen? Und der Herzog, ne? Der Großherzog. Deswegen, das wird kommen, ich denke mal so Richtung Januar.
Geil. Februar.
Wir schon sind ja in den Bauarbeiten schon. Wir sind ja schon seit einem halben Jahr dran und die kommen nicht voran so richtig. Und
Oktober war geplant, ne?
Es war mal Oktober, November geplant, aber jetzt rutscht das wahrscheinlich eher Dezember, Januar, Februar.
Wir sind sehr gespannt auf uns.
Und da koche ich auch wieder selber.
Mega spannend.
Ich habe auch richtig Lust darauf, weil ich vermisse das ein bisschen und werde dort tagtäglich dann mit meinen Jungs kochen und ausprobieren. Einfach mal sehen, was da rauskommt. Ich will einfach bestmöglich kochen, weil ich hab nie die Zeit gehabt, wirklich lange an einem Ort zu bleiben, weil ich habe immer weitergemacht oder nie die Lust auch damals. Jetzt habe ich aber mal wieder Lust, mal in die Küche zu gehen und das, was ich alles gesehen habe in den letzten 25 Jahren, einfach mal auf den Tisch zu bringen.
Sehr geil.
Bevor wir jetzt zur letzten Kategorie kommen, habe ich noch eine Frage und zwar, wie war das, als du so von Kameras begleitet kochen musstest bei Kitchen Impossible, war das so richtig belastend oder war es dir scheißegal oder hättest du lieber allein gekocht oder lieber, war das cool im Team oder wärst du lieber alleine gewesen?
Also das erste Mal, das war tatsächlich bei Kitchen Impossible, aber ich war total entspannt.
Das hat man aber auch gemerkt.
Weißt du, es ist so, als Koch, wie ich es bin, der immer vor Leuten gekocht hat, weil immer in den Sushi-Bars oder in den offenen Restaurants, die ich habe, mit den offenen Küchen, war ich es gewohnt, dass immer Menschen um mich herum sind, die mich immer was fragen und ich muss dann freestylen, ich mache für den was und für den mal. Deswegen ist es mir nicht so schwer gefallen, mit Menschen drum, um mich herum zu kochen. Klar, dass da ein Kamerateam ist und dass es dann aufgezeichnet wird und dass es dann später gezeigt wird und dann, dass man sich sieht und hört. Aber ich war schon immer so ein Typ, der im Showbusiness sein wollte. Ich wollte früher Musik machen, ich wollte viel Sport machen. Also ich wollte schon immer so ein bisschen ins Rampenlicht. Und deswegen war ich schon darauf vorbereitet. Aber man muss auch sagen, das Team war so gut gewesen bei Kitchen Impossible oder ist immer noch so gut, dass die dir einfach die freie Zeit und alles gegeben haben. Also es war kein Druck dahinter. Es war wirklich so, die halten die Kamera drauf. Du musstest manchmal ein paar Fragen beantworten. Aber sonst hieß es, Duck, mach mal. Und klar, wenn du so ein Typ bist, der auch sicher ist mit dem, was er tut, dann bist du auch nicht so aufgeregt.
Voll.
Ne? Also wenn du ungefähr weißt, wie dein Weg dahin ist zum Ziel, dann geht's auch. Ne? Und ich wollte ja keine Show abziehen dort oder so, sondern ich habe einfach gedacht, okay, das ist easy. Sowohl der Burger als auch das Huhn in der Blase.
Verdammt,
eigentlich war es easy, dachte ich. Ich habe mich nur in der Zeit verkalkuliert, wie viel Temperatur tatsächlich in dieser Blase ist, um das Huhn in Draht zu machen. Aber ich muss noch eins sagen zu diesem, wer auch immer das war, der mir einen Punkt gegeben hat. Ja, fuck you. Weil es war so lecker, das Gericht. Ich habe das gut gekocht. Nur er hatte Pech, er hatte so eine Keule bekommen, an der Stelle, wo wirklich die beiden Knochen zusammengehen, und da war es roh. Aber dafür war meine Brust perfekt. Ich habe neulich beim Max das wieder gegessen, das Gericht, da war seine Brust trocken und die Keule roh, die Keule gut. Das heißt, du kannst ein Huhn kaum so perfekt machen, dass es in sowohl am Knochen des Schenkels und an der Brust gleich gut ist.
Ein Teil leidet meistens ein bisschen.
Ein Teil leidet immer ein bisschen. Und viele denken wahrscheinlich dann, na gut, dann esse ich die Brust halt eher so als eine Keule roh.
Ich fand es auf jeden Fall sehr sympathisch, dass du ganz entspannt angekommen bist, wo Tim Rauer schon am Mise en Place machen war und dachte, wo ist Duck, und ich komme hier entspannt um die Ecke. Das war auf jeden Fall nice.
Welche war das?
Ja, bei dem einen bist du doch so ganz entspannt an den Start gekommen, wo Tim Rauer schon am Start war, oder?
Achso, du meinst in Frankreich? Achso, ja, genau. Das war die Weihnachtssendung.
Das war geil.
Da, Raue war schon ein bisschen aufgeregt. So, ja. Wo bleibt der und so? Und ich bin halt dann um 11 gekommen.
Ja.
Aber ich habe dafür nachts länger gemacht. Er ist um 10, glaube ich, gegangen, nachts. Und ich bin um 12 gegangen.
Stimmt.
Irgendwie sowas. Deswegen haben wir gleich viel gearbeitet. Aber Raue ist immer so, der möchte immer sehr gut vorbereitet sein. Und ich bin ja ein bisschen spontaner Koch. Ich kriege das immer auf die letzte Sekunde hin, und er hat dann rumgeschrien und hat dann wirklich böse Worte gesagt, weil er genau natürlich 10 Minuten vorher fertig sein will und das von links nach rechts anrichten will und nicht von links, von Mitte nach links, sondern ich meinte, ey, whatever, shut the fuck up. Nee, aber Tim ist ein ganz anderer Typ, aber wir lieben uns trotzdem.
Das ist doch schön.
Sehr viel Respekt da. Weil er hat es gut gemacht und ich glaube, ich habe es auch gut gemacht.
Voll, es sah auf jeden Fall sehr lecker aus. Ich hätte es gerne probiert.
Ja, da haben wir eine gute Bewertung bekommen.
Jetzt kommen wir zur letzten Kategorie von uns und die heißt
Der Spieß wird umgedreht.
Und zwar, Britt erzählt jetzt ein paar Facts über sich und du darfst sie fragen, was du willst.
Aha. Cool. Bin ich mal Moderator.
Ja, ich erzähle jetzt einen kurzen Schwank aus meinem Leben. Ich habe nämlich 2015 bei The Taste teilgenommen.
Ach.
Es gab einen Linsensalat mit grüne Soße, Kräuter und ein Tafelspitz-Saltimbocca. Und ich habe in den Linsensalat Limettenschale gerieben, also Zeste, und habe aber vergessen, vorher den Aufkleber abzupopeln.
Dumm gelaufen, würde ich sagen.
Ja, das hat aber niemand gemerkt. Ich habe versucht, das Gröbste rauszuholen, aber ich glaube, da war nur ein bisschen was drin. Tim Melzer hat gegessen und hat mich zerrissen.
Echt?
Wegen was?
Nicht wegen des Aufklebers.
Nee, wegen des Aufklebers. Tja, warum hat er sich zerrissen? Was hat er dir als Kritik gegeben?
Es hat einfach scheiße geschmeckt.
Ja, dann solltest du einfach mal leckerer kochen, würde ich sagen. Ach so, du warst bei The Taste, ja? Yep. Wie weit bist du gekommen?
Wie du dir vorstellen kannst nach dieser Story, nicht so
keine
weit.
Keine Ahnung, ob das schon die fünfte Challenge war oder...
Nee, es war die allererste.
Ach, die allererste.
Also ich bin da direkt
raus. Was hast du denn da so falsch gemacht? Was hast du denn da reingepackt?
Das Problem war, es gibt ja auch so krasse Vorgaben, was man da mitbringen muss oder was man nicht mitbringen darf. Und ich habe mich nicht getraut, mein eigenes Limettenöl mitzunehmen. Und hatte da im Supermarkt, darf ja vorher einkaufen gehen als Teilnehmerin, und habe da ein Limettenöl gekauft, was halt einfach richtig scheiße geschmeckt hat. Und ich habe den Fehler gemacht, vorher nicht zu probieren. Und es war so richtig künstlich ekelhaft.
Okay, das
und
ist
dann
immer schlecht.
Das war einfach, ja.
Und seit dem Bocker vom Tafelspitz, wie geht das denn? Weil Tafelspitz ist immer ein bisschen fest, ne?
Ich habe, man gart es ja normalerweise sehr, sehr lange oder lässt es ziehen. Und ich habe das kurz angebraten. Und als ich das getestet habe, war das eigentlich ziemlich geil gewesen.
Mhm. Ja, seit dem Bocker dachte ich, ist doch eigentlich so ein Kurzbratgericht. Ne?
Ja.
Mit so, aber mit eben Filets oder mit irgendwelchen Hühnerbrüsten oder Kalbsmedaillons. Ne? Also das ist ja eigentlich so was Eingepacktes. Ne? Mit Salbei oder was war das?
Ja, mit Salbei.
Salbei. Und vielleicht passte und das nicht, ne? Und schinken. Dass er so ein doch zu zähes Stück Tafelspitz hatte. Und ich weiß ja nicht, ob du beim Linsensalat.
Also ich wollte mich jetzt hier
konnte.
Eigentlich nicht deiner Kritik aussetzen.
Also. Naja, dann kann ich
aber
dir noch
zum Glück für alle diejenigen, die meine Kochkünste schon genießen durften, bin ich ja jetzt Veganerin geworden vor ein paar Jahren. Das heißt, es gibt kein Tafelspitz halt im Bocker mehr.
Ja, ich weiß ja nicht, ob es am Tafelspitz oder am Linsensalat gehangen hat.
Ich fand das eine Auswahl verschiedener, ungünstiger.
Ja, aber ehrlich gesagt, was machst du denn jetzt, außer dass du Veganerin bist? Weil mir weißt wurdest du so nicht? Vorgestellt, so, sie ist Veganerin.
It's my full-time
job. Das ist ja kein Job, das ist ja eine Lebenseinstellung.
It's a full-time job and it's extremely time-consuming.
Ja, was machst du denn zum Geld verdienen?
Ich schreibe Kochbücher.
Ach,
unter anderem
für vegane genau. Kochbücher. Also ja. Autorin für vegane Kochbücher.
Genau.
Cool.
Und ich mache auch noch Beratung für Frauen. Genau.
Für Frauen?
Ja.
Die was brauchen von dir?
Die meine Energy brauchen und mutige Entscheidungen zu treffen.
Okay.
Und mit 40 zum Beispiel nochmal neu durchzustarten. So wie ich. Bin jetzt vor einer Woche hierher nach Berlin gezogen.
Erst vor einer Woche?
Mhm.
Wo warst du vorher?
In Mainz.
In Mainz.
Es wird ein erstes hartes Jahr für sie auf jeden Fall werden. Obwohl als Veganerin in Berlin kann man ja eigentlich gar nicht an keinen besseren Platz nehmen.
Kann man nicht besser.
Aber ja. Wo wir gerade bei harten Entscheidungen sind, ich wollte nur noch mal ganz kurz auf The Taste zurück, weil ich habe heute gelesen, du hast die Frühlingsrolle als letztes gegessen von der Teilnehmerin, die machen musste und die war richtig pisst, weil die dann nicht mehr crunchy war oder was war da los?
Ja, keine Ahnung, vielleicht war es zu rassistisch von ihr, dass sie mir eine Frühlingsrolle serviert hat. Nein, Spaß beiseite. Also ich habe keine Ahnung, woher diese Kritik kommt. Natürlich war das natürlich hinter den Kulissen und ich habe es mir noch nicht angeguckt, die Sendung. Aber es lag auch nicht daran, dass die Frühlingsrolle nicht crispy war. Es lag an der Kombination. Ne? Einen geschmorten Schweinebauch, so einen süß-salzigen geschmorten Schweinebauch, den sie gemacht hat, plus einer Frühlingsrolle, die nichtssagend war. Diese Kombination war einfach nicht gut genug. Da fand ich das schlecht gemachte Sushi einfach besser. Also, weil das schlecht, oder das, was heißt schlecht? Das sind technische Fehler, die natürlich passieren, wenn du zum ersten Mal Sushi vor der Kamera machen musst, innerhalb von 2 Stunden. Das macht mal irgendjemand. Das kann kein Raue sagen, das kann kein Melzer machen, das kann keiner. Dafür sah es am Ende ganz ordentlich aus und die Geschmackswelt war ganz okay. Deswegen habe ich mich eher für das schwierige Thema Sushi, weil das war das Schwierigste. Aber eine Frühlingsrolle, hallo, der Teig ist fertig. Du musst eine Füllung machen, musst es frittieren. Und dann hat sie noch einen Schweinebauch gemacht. Also es war lecker, aber es war jetzt nicht so spannend und es war für die Handarbeit war es einfach nicht gut genug. Und deswegen habe ich das so entschieden. Und da gibt es ja so Leute, die sagen, ja, das ist alles abgesprochen gewesen und so, ne? Also der Duck hat nur seinem Freund Frank geholfen und so ein Blödsinn, aber ich habe 3 Löffel probiert. Die wurden ja auch im Raum vorher probiert, ne? Und dann auf der Show nochmal, das ist ja immer so.
Ach so, man probiert ja die, bevor es
geht. Ja, weil sonst kannst du ja gar nicht so schnell reagieren und so.
Ich dachte mir schon, was ist da die für Maschinen, Digga? 18 Löffel hintereinander, Digga, okay.
Ja, hier das muss ja, und da war es halt so, genau nach der Reihenfolge musste ich das probieren, wie es war. Ne? Und deswegen, naja.
Also, wie im Fernsehen so oft ein bisschen Gossip gibt es dann da
wahrscheinlich. Ja, das bauschen auch die gerade so ein bisschen auf, dass Kritik an Juror Duck.
Ja, ja.
Ja, so 2 Zeitungen haben darüber geschrieben, ja. So ein Bullshit, Alter.
Ich dachte mir auch so, oha, was habe ich verpasst, ich musste sofort
anschauen. Noch andere Probleme im Leben. Aber naja, it is what it is. It's showbiz.
Voll. Ja, wir haben, glaube ich, noch eine letzte Frage an dich.
Ihr müsst euch beeilen, weil ich habe eine Verabredung zum Döneressen am Leopoldplatz.
Geil, ja, nee, wir sind fast durch. Wir haben nur noch eine letzte Frage, dann kannst du dir dein Döner reinziehen. Und zwar, wo würdest du denn mit uns jetzt danach essen gehen in Berlin, aber nicht in ein Restaurant von dir? Das wird schon schwer.
Mit euch beiden? Mhm. Ja, muss ich ja irgendwas Veganes finden. Ne?
Ja,
ja. So, deswegen, boah. Wer macht denn vegan noch? Ich habe keine Ahnung gerade, wo man. Aber ich denke, dass so eine Ambition. Naja, wobei die machen immer Fleisch und Fisch eigentlich. Du kannst ja immer nur Beilagen essen. Aber selbst die Beilagen sind halt wahrscheinlich gut. Also im Nobelhart gehe ich sehr gerne essen. Die machen auch sehr gut Gemüse, ne? Sehr viel. Aber da sind immer Molkereiprodukte dabei. Das isst du auch nicht, ne? Mhm. Ja, deswegen schon blöd. Ernst ist auch einer meiner Favorites. Aber da ist sehr viel mit. Naja, wobei, es ist zurzeit sehr viel mit Gemüse. Und aber der macht wiederum viel mit Fischfonds, also Dashis. Ist ja auch Fisch. Ich habe keine Ahnung, wo ich mit euch beiden jetzt hingehe. Der eine will Chicken Wings fressen und der andere ist halt so Clean Eater, vegan.
Wir recherchieren nochmal.
Ja, mit euch beiden zusammen glücklich zu sein.
Döner.
Ja, sowas.
Genau wie am Cotti bei unserem Fotoshooting.
Ja. Genau. Schwierig.
Das entscheiden wir in der nächsten Folge, wo Duck zu Gast
ist. Ich schreibe dir nochmal, wo ich hin kann mit euch.
Wenn er sein 15. Restaurant aufgemacht hat, laden wir ihn bestimmt nochmal ein.
Definitiv.
Und wir bedanken uns bei dir sehr herzlich, dass du da warst.
Ich war danke
sehr
interessant. Euch vielmals.
Danke dir.
Es war cool.
Und habt noch einen schönen Tag und genießt den Döner.
Ich gehe jetzt den besten Döner von Berlin essen.
Wo gibt's denn den?
Boah, wenn ihr wüsstet.
Am Leopoldplatz.
Am Leopoldplatz.
Sehr gut, vielen Dank.